Ja, liebe Geschwister, einen herzlichen guten Morgen. Sein Wort wird ewig fest bestehen. Das ist eine wunderbare Tatsache. Wir können uns auf sein Wort gründen. Es ist wirklich ewig, es steht fest. Und auch eine wunderbare Tatsache, unser Gott steht zu seinem Wort. Die Verheißungen, die er gegeben hat, die werden sich erfüllen. Viele haben sich erfüllt. Und auch die noch Ausstehenden werden sich erfüllen. Wir dürfen uns auf Gottes Wort gründen. Das ist ein festes Fundament. Und wir haben bei Nehemia erlebt im ersten Kapitel, dass er sogar den Mut hatte, Gott beim Wort zu nehmen. Ja? Den Mut hatte, Gott an seine Verheißungen zu erinnern. Ja, wenn sie Buße tun würden, dein Volk, dann hast du verheißen. Und wir wollen uns Mut machen, ja, auch heute solche zu sein, die Gott beim Wort nehmen. Wir haben gestern die ersten drei Strategien des Teufels angeschaut, wenn es um den Angriff gegenüber das Volk Gottes geht. Vier. Das erste war Vormittag Spott. Eine Sache, die uns wohl bekannt ist. Spott tut irgendwo weh, aber im Eigentlichen kann er uns nicht schaden. Das Zweite waren Einschüchterungsversuche, Kriegspläne, Kriegsdrohungen. Das Dritte war Entmutigung. Auch das ist uns bekannt, ja? Entmutigung. Und wir haben uns gesagt, Entmutigung greift auch um sich. Das ist wie so ein Krebs, ja? Der verbreitet sich. Und wir müssen Acht haben, dass nicht irgendwo entmutigte Leute, ängstliche Leute auch andere noch mit runterziehen. Heute geht es um das Vierte, nämlich Kapitel 4, Abvers 5, um Furcht. Und ich möchte gerne den Text lesen. Unsere Widersacher aber sprachen, sie sollen es nicht wissen und es nicht sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Es geschah, als die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten, aus allen Orten her, kehrt zu uns zurück. Da stellte ich an niedrigen Stellen des Raumes hinter der Mauer, an nackten Plätzen, da stellte ich das Volk auf nach den Familien, mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen. Und ich sah zu und machte mich auf und sprach zu den Edlen und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt des Herrn, des Großen und Furchtbaren und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat vereitelt hatte, da kehrten wir alle zur Mauer zurück, jeder an sein Werk. Und es geschah von diesem Tag an, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte die Lanzen und die Schilde und die Bogen und die Panzer hielt, und die Obersten waren hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastträger luden auf, mit der einen Hand am Werk arbeitend, während die andere die Waffe hielt. Und die Bauenden hatten jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet und bauten. Und der in die Posaune stieß, war neben mir. Und ich sprach zu den Edlen und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, das Werk ist groß und weitläufig, und wir sind auf der Mauer zerstreut, einer von dem anderen entfernt. An den Ort, woher ihr den Schall der Posaune hören werdet, dahin versammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir an dem Werk. Und die Hälfte von ihnen hielt die Lanzen vom Aufgang der Morgenröte an, bis die Sterne hervortraten. Auch sprach ich in jener Zeit zu dem Volk, jeder übernachte mit seinem Diener innerhalb Jerusalems, sodass sie uns nachts zur Wache und tagsüber zum Werk dienen. Und weder ich, noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge waren, wir zogen unsere Kleider nicht aus. Jeder ging mit seinen Waffen zum Wasser oder zum Waschen. Bis hierher Gottes Wort. Furcht. sicherlich auch eine Sache, die uns durchaus bekannt ist. Ja? Furcht, und wiederum sind es hier markanterweise die Juden, von denen das ausgeht. Das haben wir schon vorher gehabt, bei der Entmutigung im Vers 3. Da waren es auch, im Vers 4, da waren es auch die Juden. Ja? Und Judas sprach, die Kraft der Lastträger sinkt und es ist viel Schutt da und so vermögen wir nicht mehr an der Mauer zu bauen. Da waren es auch die Juden, die irgendwo nach unten zogen, ja? Die, wo einfach die Luft raus war und wo die Gefahr groß war, dass das irgendwo um sich griff. Auch hier wiederum die Juden. Es gibt manchmal Einzelne, denen fehlt so ein bisschen Mumm, ja? Und die sind vielleicht auch ein bisschen ängstlich, ja? Und die Gefahr ist groß, wie die Entmutigung, dass auch Furcht um sich greift, ja, auch andere befällt. Ich möchte das mal versuchen, deutlich zu machen. Ja. Ich habe mal gestern kurz erzählt von unserem Zelteinsatz, wo dann am zweiten Tag der Evangelist zwingend nach Hause musste. Seine Frau hatte die ersten Wehen, war das erste Kind. Und sie waren auch beide schon etwas älter. Die Situation war schon besonders. Er musste eigentlich nach Hause. Ja, und dann ging das Telefonieren los und ja, es war sehr schwierig. Und dann gab es den Ersten, der sagte, naja, vielleicht kommt euch das auch bekannt vor, vielleicht soll es ja gar nicht sein. Ja, wenn irgendwas nicht geht, wenn irgendwas nicht so richtig vorwärts geht, wenn irgendwo Furcht angesagt ist, irgendwo Schwierigkeiten angesagt sind, dann gibt es so manchmal Leute, und das klingt ganz fromm, ja, das klingt super, vielleicht soll es ja gar nicht sein. Ja, und dann kommt der Nächste. Ja, vielleicht will ja der Herr gar nicht, dass wir evangelisieren. Vielleicht sollten wir heute einfach das Zelt abbauen und es einfach sein lassen. Nun, bei mir krabbelt da immer alles. Ja? Ich bin davon überzeugt, dass der Herr immer möchte, dass wir Evangelium verkündigen. Ja? Und dann braucht es Leute, die durchziehen. Furcht greift um sich. Und manchmal klingt das super. Das wird so richtig geistig, fromm, verbrämt, ja, verkleidet. Vielleicht soll es ja gar nicht sein, vielleicht haben wir nicht genug den Willen des Herrn erbeten. Ja, uns kommt das sicherlich bekannt vor. Hier waren es wiederum die Juden, die nach unten zogen. Hier war Widerstand angesagt, die Feinde Israels, die verstreuten da Gerüchte, ja, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Es geschah, als die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten, aus allen Orten her, kehrt zu uns zurück. Dieses 10-mal, das ist im Hebräischen so eine Redewendung, man könnte das eigentlich besser übersetzen mit vielmals. Ja? Die vielmals kamen und ja, warnten irgendwo, Angst verbreiteten, Furcht säten. Ich muss sagen, ich hoffe, wir sind nicht solche, die Furcht säen. Es gibt immer irgendwo Leute, die immer irgendwo Gefahren sehen. Ja, man kann, ich sagte gestern, der Teufel ist eine reale Macht, ja, und wir müssen uns dessen gewiss sein. Aber trotz allem hat der Herr Jesus am Kreuz gesiegt und er hat dem Satan die Macht genommen. Ja, uns muss nicht bange sein. Man kann auch beständig irgendwo im wahrsten Sinn des Wortes den Teufel irgendwo an die Wand malen. Darum geht's nicht. Wir wollen realistisch sein, wir wollen nüchtern und wach sein. Der Teufel ist der Fürst der Finsternis. Wir haben uns gestern dieses Wort auch im Neuen Testament gelesen. Und wir sind ausgerüstet mit der Waffenrüstung Gottes. Ja? Wir wollen wach und nüchtern sein, aber nicht furchtsam. Nicht furchtsam. Nicht Leute, die vor allem irgendwo erschrecken und überall bloß Gefahren und Nöte sehen. Hier waren solche Leute unterwegs, ja. Und das greift um sich. Es droht auch andere zu befallen. Furcht, das ist wie eine ansteckende Krankheit. Ich möchte 2 Zitate lesen. Das eine Zitat: Das Einzige, was wir fürchten müssen, ist die Furcht selbst. Das Einzige, was wir fürchten müssen, ist die Furcht selbst. Das zweite Zitat: Nichts muss man so fürchten wie die Furcht. Ja, weil Furcht ist eine Sache, die befällt die Herzen. Ja, in der Natur, ich bin ja ein Naturfreak, Die schönsten Beispiele, um auch geistliche Zusammenhänge zu verdeutlichen, die finden wir immer in der Heiligen Schrift. Da gibt es die schönsten Beispiele. Ja? Auch neutestamentliche geistliche Zusammenhänge zu erklären, das funktioniert eigentlich am besten auch mit alttestamentlicher Geschichte. Aber zweitens finden wir viele auch gut erklärliche Beispiele in der Schöpfung. Ja? Wenn eine Schlange auf der Jagd ist und eine Schlange die Maus anvisiert, dann spricht man von einer Angst- oder Furchtstarre. Ja? Die Maus, die erstarrt, ja, vor Furcht, vor Angst, ja, die kann sich kaum noch bewegen. Und das ist manchmal so, ja, dass Leute, die ängstlich sind, die Furcht haben, dann einfach erstarren, ja, bar jeglicher Empfindungen und Regungen sind, kaum noch irgendwo nüchtern und wach denken können, einfach von der Furcht gepackt werden. Und das war auch hier bei einigen Leuten so. Markant ist, dass Vers 6 und 7, der Übergang, dass Nehemia wohl ein Mann war, der war furchtlos, der war für diese Furcht nicht ansprechbar. Denn wir lesen überhaupt nicht darüber, dass er irgendwo darüber nachdachte. Nein, wir lesen schlicht im Vers 7, da stellte ich an niedrigen Stellen des Raumes hinter der Mauer, an nackten Plätzen, da stellte ich das Volk auf nach den Familien. Mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen. Was tut Nehemia? Nehemia tut hier wiederum das, was ihm möglich war, was dran war und das unverzüglich, ja, ohne da irgendwo Zeit verstreichen zu lassen, ohne es zuzulassen, dass diese Furcht, diese Lähmung irgendwo um sich greift und noch viele mehr befällt. Er tut das, was ihm möglich war. Er handelt. Und das ist wichtig, dass wir in solchen Situationen wirklich nicht in Lähmung, in Starre verfallen, sondern das uns Mögliche tun. Und Nehemia tut das. Er bewaffnet das Volk. Er stellt sie an die Plätze an der Mauer, die besonders angreifbar waren, ja, die gefährdet waren. Und es heißt im Vers 8, er sprach auch zu den Edlen, zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk. Also alle werden mit einbezogen. Aber wir haben im Vers 8 auch eine gewisse Reihenfolge. Und ich sah zu, erstens, und machte mich auf, zweitens, und sprach zu den Edlen und zu den Vorstehern. Also Nehemia ist nüchtern und wach. Er sieht die Situation. Das ist ja zwingend notwendig, dass man erstmal die Situation sieht und wahrnimmt. Ja, und dann lesen wir, er machte sich auf, ja, er wird tätig und es kommt auch zum Vollzug und er sprach. Und alle drei Dinge sind wichtig, dass wir die Dinge wahrnehmen, ja, dass wir wach und nüchtern sind, die Dinge wahrnehmen, registrieren und uns aufmachen und auch tätig werden, etwas tun. Und genau das lesen wir hier. Und dann haben wir ein Wort, dieses fürchtet euch nicht vor ihnen, das finden wir in Gottes Wort vielfältig. Ich habe mir mal irgendwann die Arbeit gemacht und habe per Konkordanz da mal nachgeprüft, wie oft dieses fürchtet euch nicht vorkommt. Ja, das ist gewaltig, im Alten wie im Neuen Testament. Fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht. Das ist eine Sache, das wird dann deutlich, ich habe jetzt die Zahlen nicht dabei, es war für mich überraschend, wie oft dieser Zuruf oder das ist ja fast wie ein Befehl in Gottes Wort zu lesen ist. Also wird durchaus klar, dass Furcht schon eine reale Sache ist. Dass es immer wieder Menschen gab, ja, die diesen Zuspruch brauchten, dieses fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Auch vom Herrn Jesus hören wir das. Immer wieder, ja, dieses fürchtet euch nicht. Und dann erinnert Nehemia an Gott. Und diesen Wortlaut, den hat man schon mal gehabt. Gedenket des Herrn, des Großen und Furchtbaren. Genau den gleichen Wortlaut hatten wir schon im Kapitel 1 im Gebet Nehemias. Da hatten wir im Vers 5 gelesen, Kapitel 1, und sprach, ach, Jahwe, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott. Oder man könnte vielleicht auch noch besser übersetzen, erklärend übersetzen, du großer und zu fürchtender Gott. Wir hatten uns damals gesagt, im vergangenen Jahr, Nehemia beschreibt als erstes in seinem Gebet, er fällt nicht mit der Tür ins Haus mit seinem Anliegen, als erstes macht er Gott groß und beschreibt Gott in seinem Wesen, in seiner Art. Gott ist groß und ein furchtbarer, ein zu fürchtender Gott. Gott ist ewig und allmächtig und allgegenwärtig und allwissend, im Unterschied zum Teufel, der ist nicht allwissend. Gott ist groß. Und liebe Geschwister, wir wollen es auch einfach in Bezug auf Furcht, wenn es darum geht, irgendwo sich zu fürchten und Angst zu haben, auch einfach uns vergewissern und uns das zurufen. Unser Gott, der uns durch das Werk des Herrn Jesus Vater geworden ist, ist die höchste Instanz dieses Universums. Ja? Er ist der ewig seiende und gerechte und heilige Gott. Ich persönlich werde immer erinnert, habe auch vor kurzem darüber gepredigt, über Jesaja 6, ja? Diese Vision Jesajas. Dieses heilig, heilig, heilig ist Jahweh der Herrscharen. Ja? Und der ganze Raum wurde erfüllt, es erbebten die Grundfesten der Schwellen. Das muss eine gewaltige Sache gewesen sein, diese Gottesbegegnung mit Jesaja. Ja, und Jesaja kommt zu dem einzig Richtigen. Wehe mir! Ich bin ein Mann von unreinen Lippen und in einem Volk von unreinen Lippen wohne ich. Ich persönlich wünsche mir schon für mich immer mal wieder dieses Wehe mir. Ja, dieses Bewusstwerden, wer ich eigentlich bin, ja, und wie viel mir vergeben werden musste. Wie viel Schmerz und Gottesferne den Herrn Jesus meine Schuld und Sünde gekostet hat. Ja, immer mal wieder so ein Reset, ja, dieses Wehe mir. Wer bin ich eigentlich? Ja, wie sind meine Voraussetzungen? Wie viel musste mir vergeben werden? Ich wünsche uns mal wieder dieses Wehe mir. Vielleicht ist das auch ein bisschen so Ziel und Zweck unserer Mahlfeier. Ja? Wir tun das zu seinem Gedächtnis. Selbstverständlich, der Herr Jesus ist absolut Zentrum und Mitte dieser Stunde. Und es geht auch nicht um unsere Schuld und Sünde. Aber vielleicht soll uns auch in diesen Augenblicken mal wieder mal bewusst werden, wer wir eigentlich sind. Und wer wir waren und wie viel Gnade, wie viel Erbarmung uns zuteil wurde in dem Werk des Herrn Jesus Christus. Fürchtet euch nicht, gedenkt des großen und furchtbaren, des zu fürchtenden Gott. Über Gottes Furcht wird heute nicht mehr groß gesprochen. Ja? Ich habe mir zu diesem ganzen Thema so einen Satz geprägt, der lautet schlicht und einfach, wer Gott fürchtet, braucht sich von nichts anderem zu fürchten. Wer Gott fürchtet, wenn wir wirklich Gotteskinder sind, die in aufrichtiger Gottesfurcht leben, also in dem tiefen Bewusstsein, mit wem sie es zu tun haben, ja? Und wer wirklich Gott liebt, ist ja immer so die Frage, ja, wie kommt denn unsere Liebe zu Gott, unsere Liebe zum Herrn Jesus zum Ausdruck? Und ich glaube nicht unbedingt in, oder nicht nur in sehr emotional gesungenen Anbetungsliedern. Ich glaube, zuallererst kommt unser Gehorsam, unsere Liebe zu unserem Herrn, unserem Gott zum Ausdruck in einem gelebten Gehorsam. Der Herr Jesus sagt es dreimal im Neuen Testament, im Johannesevangelium: Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und der gleiche Johannes schreibt im ersten Brief, da gibt es noch einen Zusatz, ja, wer mich liebt, der hält meine Gebote und meine Gebote sind nicht schwer. Da kommt Liebe zum Ausdruck. Fürchtet euch nicht, vor ihnen gedenkt des Herrn, des Großen und Furchtbaren und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Wir werden wieder erinnert an gestern im Nachtrag zum Kapitel 3, ja, wo wir immer wieder lesen, sie haben gebaut, der eine neben seinem Haus, ja, oder seinem Haus gegenüber oder Meschulam gegenüber seiner Tempelzelle. Nehemia hat die Leute, wenn es irgend möglich war, ja, ganz nah an ihrem Zuhause eingesetzt, weil er wusste, ja, da werden die Leute sich ja wirklich am besten irgendwo einsetzen, ja, da werden sie alles geben. Und so ist das auch hier, ja. Er erinnert sie an ihre Verantwortung gegenüber ihrer Familie und selbstverständlich, wenn denn halbwegs normale Verhältnisse herrschen, ja, werden wir unsere Familien, unsere Frauen und Kinder als erstes und auf intensivste verteidigen. Selbstverständlich. Und Nehemia ist weise. Er ruft sie dazu auf, kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Ja, es ist einfach so, Blut ist dicker als Wasser. Ja? Wenn es um die eigene Familie geht, dann geht es irgendwo an die Substanz. Manchmal wird das auch recht schwierig. Da kommen wir mal später noch dahin. Ja? Auch in diesem Buch. Das kann auch eine böse Sache sein, ja, Blut ist dicker als Wasser, ja, dann, das ist auch in unseren Versammlungen, ja, ihr kennt das selber, ja, da ist ja oftmals jeder mit jedem irgendwo verwandt, manchmal sind das ganze Sippen- und Familienclans und dann wird es manchmal auch schwierig, Sünde auch wie Sünde zu behandeln, ja. Nehemia fordert sie auf, für ihre Familien, für ihre Brüder und Schwestern, für ihre Söhne und Töchter zu kämpfen. Fürchtet euch nicht. Vielleicht brauchen auch wir immer mal wieder diesen Zuruf, ja? Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Wir haben einen großen, einen zu fürchtenden Gott. Und liebe Geschwister, ich möchte noch dazu sagen, unsere Gottesbeziehung ist eigentlich noch eine ganz andere. Weil für uns ist dieser große und zu fürchtende Gott auch der liebende Vater. Wir lesen zweimal im Neuen Testament, ja, dieses Aber, geliebter Vater. Ja? Also wir haben doch eine völlig andere, eine noch viel intensivere Gottesbeziehung. Für uns ist er Vater. Das unterscheidet uns wirklich auch von den alttestamentlich Gläubigen. Aber wir wollen einfach lernen von der Gottesfurcht. Wenn wir überlegen, machen wir so einen kurzen Einschub, was unsere geistlichen Väter bewegte, im 18. Jahrhundert die Großkirchen zu verlassen, dann waren das ja sehr einfache Dinge. Junge Leute haben da manchmal heute kaum noch einen Plan. Wenn junge Brüder mich fragen, was denkst du denn, was gilt es zu lesen, dann sage ich unter anderem, beschäftige dich mal auch mit der Geschichte der Brüderbewegung. Ja? Und mal einfach mal wieder mal zu checken, zu realisieren, was unsere geistlichen Väter bewegt hat, sich abzusondern aus den Großkirchen. Ich sage das ganz kurz, das waren sehr wenige primäre Dinge. Das war das Taufverständnis, das war das Mahlverständnis, das war das Verständnis über das allgemeine Priestertum. Das waren eigentlich so die markantesten Eckpunkte. Ja? Deshalb haben sie die Kirche verlassen. Wenn ich heute so vergleiche, ja, die Kirche damals zu heute, dann ist das ein Riesenunterschied. Ja, zu Zeiten unserer geistlichen Väter, da gab es noch eine gewisse Gottesfurcht, ja, in den Großkirchen. Da war noch keine Rede von liberaler Theologie, da war noch keine Rede von weiblichem Pastorat, da war noch keine Rede von homosexuellen Paaren im Pfarrhaus. Das war alles noch kein Thema. Da gab es auch noch eine gewisse Volksfrömmigkeit und Gottesfurcht, ja, auch im deutschen Volk. Wie viel mehr haben wir heute Grund, uns wirklich abzusondern? Ja, wir wollen den Mut haben, anders zu sein. Wir wollen das heute nicht mehr. Ja? Wir wollen nicht in das Lager der Fundamentalisten gesteckt werden irgendwo. Ja? Wir wollen irgendwo mitschwimmen. Ja? Also bloß nicht anders sein. Liebe Geschwister, auch ihr lieben jungen Leute, lasst uns Mut haben und uns nicht fürchten, uns wirklich zu unterscheiden. Ja? Den Namen des Herrn wirklich zu bekennen. Und da gibt es einfach Dinge, die kann man nicht mittragen. Ja, ich habe jetzt erst vor kurzem einen Dienst verweigert. Auch das kam vor, ja. Das war das zweite Mal, dass ich einen Dienst verweigert habe. Ich bin eingeladen worden, die Abschlusspredigt bei der Allianz Gebetswoche zu halten. Und ich habe sehr liebevoll den Brüdern geschrieben, ja, Brüder, das ist für mich kein Thema. Wer sich mal intensiv mit der Geschichte der evangelisch-deutschen Allianz beschäftigt und was damit alles zusammenhängt und wer da alles so dabei ist, der muss zwingend zu der Erkenntnis kommen, dass wir da nichts zu suchen haben. Die Brüder waren sehr gnädig mit mir und haben mich zu Bibeltagen eingeladen, ja. Haben mich befreit von dieser Last. Ja, wir wollen überlegen, mit wem wir zusammenarbeiten. Wir wollen wirklich weise sein. Fürchtet euch nicht. Und Nehemia sucht nie Hilfe irgendwo anders. Ja? Der sucht nie Hilfe außerhalb des Volkes Gottes. Er macht einfach Mut. Er handelt unmittelbar. Er lässt es auch nicht zu, dass ihn selbst Furcht befällt. Ja? Er handelt. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat vereitelt hatte, da kehrten wir alle zur Mauer zurück, jeder an sein Werk. Ja, also sicherlich durch Gottes Gnade und durch die Tatsache, dass Gott Nehemia befähigt hat und ihm auch viel Mut und großen Glauben, großes Vertrauen geschenkt hat, ist auch das hier kein Grund dafür, dass es irgendwo zur Bauverzögerung kommt. Ja? Ich bin ja auf dem Bau groß geworden, ja, also da erlebten wir eigentlich sehr, sehr selten, dass die Termine eingehalten wurden. Ja? Da kam es immer zu Bauverzögerungen. Ja? Bei Nehemia kommt es zu keiner Bauverzögerung. Wir lesen nie, dass er sich irgendwo, egal um welche Intrige des Teufels es ging, dass er sich irgendwo aufhalten ließ oder abhalten ließ. Er hat nie zugelassen, dass da irgendwo Zeit mit verschwendet wurde, sich irgendwo zu rechtfertigen. Er handelt, er betet und er handelt. Und auch so hier in dieser Situation, sie gehen alle wieder an ihr Werk und es geht weiter. Wir wollen uns nicht aufhalten lassen. Und dann lesen wir sehr deutlich, wie Nehemia das Volk mobilisiert und wie er dafür sorgt, dass auf der einen Seite Schutz wird nach außen, er schafft Kampfbereitschaft und trotzdem wird weiter gebaut. Und ich habe das für mich so mal überschrieben mit Kelle und Schwert. Ja, im übertragenen Sinn, in der einen Hand die Mauerkelle, das Werkzeug, in der anderen Hand das Schwert. Ja? Und dann strukturiert er das sehr deutlich, hier Vers 10 und dann auch später, die eine Hälfte hält Wache, die eine Hälfte schützt den Bau, die Baustelle, schützt das Volk, die andere Hälfte arbeitet. Und ich wiederhole mich, es braucht auch heute solche Leute, die Wächterdienste tun, auch im Hause Gottes, die Wächterdienste tun, die wach und nüchtern sind, die in der Lage sind, die Dinge zu unterscheiden, die Dinge zu beurteilen, ja, ohne irgendwo Panik zu machen, aber die realistisch sind, ja, die Dinge sehen und dann einfach auch warnen. Nehemia tut das und es wird ja sehr, sehr deutlich ausgedrückt, für mich ist das irgendwo faszinierend, ja, Vers 11, und die Lastträger luden auf, mit der einen Hand am Werk arbeitend, während die andere die Waffe hielt. Und die Bauenden hatten jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet und bauten. Dann lesen wir einen Satz. Und der in die Posaune stieß, war neben mir. Was hat es damit auf sich? Nehemia war beständig auf dem Bau unterwegs. Und wir haben gesagt, Nehemia war auch ein Mann. Das wird übrigens dann auch im Vers 17 sehr deutlich. War ein Mann, der immer vor Ort war und der auch mit anpackte. Ja? Und während dieser gefährlichen Situation lesen wir hier schlicht und einfach, der in die Posaune stieß, war neben mir. Es müsste ja eigentlich anders heißen, hier ist eigentlich nicht die Posaune gemeint, sondern das große Schofar. Das große Schofar, das ist eigentlich, ich sage das mal so, das ist eigentlich ein Horn der Kudu-Antilope. Ja? Das ist also ein gewendeltes, langes Horn, das große Schofar. Ich war in Buchholz bei einem Bruder zu Gast, der hatte so ein Teil auf der Schrankwand liegen. Ich konnte gar nicht anders, ich habe als erstes dazugegriffen. Ja? So ein Teil, so lang, aus Israel, so stark gewunden. Ja? Und ich habe versucht, da einen Ton rauszubringen. Ich habe zwar 10 Jahre Posaune geblasen, ist aber ein Stück her, ich habe da keinen Ton rausgebracht. Er konnte das. Ja? Und dieses Schofar erzeugt einen sehr markanten, eigenartigen, dumpfen, tiefen Ton, der sehr weit trägt. Das hat mich irgendwie fasziniert. Ja? Es gibt also das große Schofar, es gibt das kleine Schofar aus dem Widderhorn. Ja? Und hier war der das große Schofar trug mit Nehemia. Wozu? Wir lesen das ja dann in den weiteren Versen. Ja? Dann, wenn irgendwo angegriffen wurde, dann wurde das Schofar geblasen in diesem weittragenden, dumpfen Ton und alles Volk sollte zu der Angriffsstelle, ja, sollte da verteidigen. Ich möchte mal uns einfach mutmachend, ihr kennt alle dieses Wort, aber wir wollen uns einfach daran erinnern, aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, denn wir warten auch auf den Schall der Posaune. 1. Thessalonicher 4, ich lese ab Vers 13. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn die Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen den Wolken entgegen, dem Herrn entgegengerückt werden in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Liebe Geschwister, im wahrsten Sinn warten auch wir heute, wie das Volk Gottes damals am Mauerbau, auf den Schall der Posaune. Im Unterschied wird für uns die Posaune nicht erschallen, weil irgendwo Angriff ist, weil es irgendwo gilt, ja, in Verteidigungsbereitschaft zu treten, ja, hinzuzueilen und zu kämpfen. Für uns erschallt die Posaune, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Warten wir noch auf den Schall der Posaune? Und Posaunen wird es? Das steht fest. Sind wir Leute, die noch wach und nüchtern sind, die in Kampfbereitschaft sind, ja? Sind wir Leute, die bauen und die auch, ich sag mal so brutal, die auch in der Situation, wenn der Herr wiederkommt, beim Bauen erwischt werden? Oder findet uns der Herr gemächlich auf dem Kanapee liegend? Ja? Findet er uns arbeitend am Werk? Oder findet er uns, wenn wir gerade, wie sagen die jungen Leute, wenn wir gerade schillen, ja, wenn wir gerade abgammeln? Beim Schall des großen Schofars, und der Mann war mit Nehemia unmittelbar unterwegs, dass das auch geschehen konnte, sollten sich alle sammeln, sollten an diese Angriffsstelle kommen und verteidigen. Vers 14, und dahin versammelt euch zu uns. Und da kommt ein sehr mutmachender Satz, unser Gott wird für uns kämpfen. Nehemia war ein Mann, der war von Gott berufen, der war von Gott zugerüstet, der war von Gott ausgerüstet. Er war ein Mann tiefen Glaubens, tiefer Glaubensüberzeugungen. Er war ein Mann, der so ein Maß an Glauben hatte und an Glaubensvertrauen, dass er noch andere mitreißen konnte. Ja? Gott hatte in ihm einen hervorragenden Mann rekrutiert, ja, einen hervorragenden Mann in diesen Dienst gestellt. Aber wir lesen immer wieder, Nehemia war sich völlig bewusst, dass all das von Gott kam. Gott baute, ja, und Gott wird für uns kämpfen. Das war eine tiefe Glaubensüberzeugung. Und weil er diese tiefe Glaubensüberzeugung hatte, konnte er auch furchtlos sein und konnte durchstehen und konnte andere mitreißen, konnte anderen Mut machen. Ich wünsche uns allen, dass wir solche Leute sind, die wirklich glauben, die tiefe Glaubensüberzeugungen haben, die Fundamente haben und die Vertrauen haben zu ihrem Gott und zu ihrem Herrn. Wie brenzlig oder wie notvoll vielleicht auch die Situation sein mag. Aber sicherlich haben wir alle ein unterschiedliches Maß an Glauben. Ich möchte mal ein Wort lesen aus dem Buch der Richter. Ihr seid alle Bibelleser, ihr kennt die Situation. Ja, auch da war Kampf angesagt, Kampfsituation. Und ja, wir sehen in Richter 7, wie Gott das Heer Gideons so nach und nach, ich sag mal, aussiebt. Ja. Und da heißt es im Vers 3, Richter 7, und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus und sprich, wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Da kehrten vom Volk 22.000 um und 10.000 blieben übrig. Es hatte keinen Wert, mit über zwei Drittel Männern unterwegs zu sein, die furchtsam waren, die Angst hatten. Gott siebt hier aus, ja, wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück. Diesen Leuten wird hier nicht irgendwo Tadel zuteil, ja. Aber wer so veranlagt ist, mit dem konnte in dieser Situation nicht gekämpft werden. Ja, der sollte gehen, der sollte zurückgehen, der sollte nach Hause gehen. Weil Furcht wirklich um sich greift. Ja? Weil Furcht immer für andere fürchten lehrt. Ja? Das ist einfach so. Wir haben alle ein unterschiedliches Maß an Glauben. Wir haben unterschiedliches Maß an Vertrauen. Wir haben unterschiedliches Maß auch an Kraft, ja, an Vermögen. Aber wir wollen solche sein, ja, die glauben und vertrauen und die auch noch andere motivieren und andere mitreißen können. Das wünsche ich mir sehr, dass wir, wenn ich an gestern Nachmittag denke, dass wir Mutmacher sind. Dass wir uns nicht fürchten, dass wir Mutmacher sind. Wir haben einen wunderbaren Herrn, wir haben einen wunderbaren Gott, wo immer wieder dieses fürchtet euch nicht zum Ausdruck kommt. Nehemia handelt, Nehemia schafft Kampfbereitschaft, Nehemia sorgt dafür, dass es auf der Baustelle weitergehen kann. Er trägt Sorge, er macht Mut und er ruft ihnen auch zu, nicht nur fürchtet euch nicht, sondern unser Gott wird für uns kämpfen. Liebe Geschwister, das ist heute nicht anders. Auch heute wird unser Herr für uns kämpfen. Wenn wir seine Wege gehen, wenn wir das tun, was er möchte, dann dürfen wir daran glauben, dann dürfen wir daran festhalten, dann gilt dieses Wort genauso damals wie heute. Das ist heute nicht anders. Es ist der gleiche Gott. Ich habe das mal erlebt, im Maleachitag, nach meinem Vortrag standen da zwei Kameraden vor mir. Die wollten mich zur Rechenschaft ziehen, weil ich etwas gesagt habe über Homosexualität. Ich wusste aber ganz genau, was ich gesagt habe. Ich habe gedacht, Leute, ich habe nicht Menschen verurteilt oder Menschen angegriffen, die das tun, die das leben, sondern ich habe aufgezeigt vom Wort Gottes her, wie Gott Homosexualität sieht. Das mussten sie dann auch zähneknirschend anerkennen, ja, und haben sich zufrieden gegeben. Wir müssen Acht haben, was wir heute sagen, aber wir wollen auch weise sein, dass wir nicht zurückschrecken, dass wir furchtlos sind und den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Wer soll es denn den Menschen sagen? Und wir wollen einfach weise sein, und auch das hatte ich gesagt, ich war dankbar, dass der Herr mich hier wirklich bewahrt hat und durchgetragen hat. Ich hatte durchaus gesagt, ja, die Menschen, die wollen wir gewinnen. Ja, und da ist Vergebung. Aber wenn man solche Dinge heute sagt, ist das natürlich sehr, sehr herb. Ja, ich hatte gesagt, Gott ist unveränderlich. Ja, Gott ist unveränderlich. Der Gott des Alten Testamentes ist auch der Gott des Neuen Testamentes, mit einem Unterschied. Im Alten Testament heißt es, wenn der Mann beim Manne liegt und das Weib beim Weibe liegt, dann soll selbige Seele ausgerottet werden aus eurer Mitte. Gesetz. Im Neuen Testament, im Zeitalter der Gnade, steht auch diese Sünde unter Vergebung. Da ist Vergebung möglich. Da ist Veränderung möglich. Das macht den gravierenden Unterschied. Warum sage ich das? Dieser Gott ist auch der gleiche Gott im Alten und im Neuen Testament in Bezug auf Verheißungen oder in Bezug auf solche Aussagen. Ja, unser Gott wird für uns kämpfen. Es ist der gleiche Gott. Gott ist unveränderlich. Es ist der große, furchtbare, zu fürchtende Gott, der uns durch das Werk des Herrn Jesus Christus liebender Vater geworden ist. Das macht den gewaltigen Unterschied. Wenn wir hören, mit Kelle und Schwert, also arbeitend, mit dem Schwert gegürtet, dann möchte ich uns noch einmal erinnern, ja, an gestern Nachmittag, dass wir wirklich die uns zur Verfügung stehende Waffenrüstung angelegt haben. Dass wir alle Teile dieser Waffenrüstung angelegt haben. Mit den Schutzfunktionen, mit dem Helm, mit dem Schild, ja, aber auch beschuht mit den Schuhen des mit den Füßen des Evangeliums, ja, und vertraut mit dem Schwert. Wer mit dem Schwert kämpfen will, der muss mit dem Umgang vertraut sein, der muss darin geübt sein, ja, sonst wird er nichts ausrichten, sonst ist er das Schwert sehr schnell los, es wird ihm aus der Hand geschlagen, ja. Ich kann mich gut erinnern, bei meinem ersten Kreuzverhör mit dem Staatssicherheitsdienst bei der Musterung, da sagte mir der Offizier, naja, Ihre Bibel sagt aber auch, Sie sollen Ihrer Obrigkeit untertan sein. Ich sagte, ja, jawohl. Ich sagte, meine Bibel sagt aber auch, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das hat er in seinem Seminar wahrscheinlich nicht gehabt, ja, war ein bisschen sprachlos. Das war nicht Kraft meiner Wassersuppe, ja. Das war einfach Gottes Gnade, dass er mir in dieser Situation das Erinnern an dieses Wort geschenkt hat, ja. Aber wir müssen vertraut sein mit Gottes Wort. Vertraut sein im Umgang mit dem Schwert. Es gibt ja eine sehr wesentliche Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Wir haben gestern, habe ich das ganz kurz mal angesprochen. Eine wesentliche Wirksamkeit des Heiligen Geistes, die sagt der Herr Jesus selbst, als er den Sachwalter ankündigt. Und er wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt ganz praktisch, was wir einmal gehört haben, womit wir uns beschäftigt haben in Gottes Wort, daran werden wir erinnert durch den Geist Gottes. Aber natürlich nur an das, was wir gehört haben und womit wir uns beschäftigt haben. An das wird er uns erinnern. Das geht uns Brüdern, können sicherlich alle Brüder bestätigen, die das Wort verkündigen, immer wieder so, ja, dass man hier steht und Gottes Wort verkündigt und bei aller Vorbereitung und allem Umbeten, ich bin davon überzeugt, ich habe oft über Nehemia gepredigt, aber da wird kein Vortrag dem anderen gleichen, ja. Der Geist Gottes setzt immer andere Schwerpunkte, ja, und wir werden erinnert, ja, an Dinge, an Aussagen in Gottes Wort, an die wir vorher überhaupt nicht gedacht haben. Aber dazu braucht es ein Kennen, ein Beschäftigen, ein Geübtsein mit dem Wort Gottes. Und auch ihr jungen Brüder, es geht nicht darum, ihr vielleicht intellektuell, ja, so viel wie möglich irgendwo abzuspeichern. Ja? Es geht um unser Herz. Ja? Es geht darum, dass wir, ich werde oft gefragt, wie ich Bibel studiere, da gibt es ja so viele, da sind ja viele Bücher drüber geschrieben worden und wie bereitest du Predigt vor? Ich sage immer, wisst ihr, die beste und größte Predigtvorbereitung ist die auf den Knien. Die Zeit auf den Knien, das heißt, die Zeit, die wir betend, ja, umbetend in der Vorbereitung stehen. Sicherlich braucht es Studium, sicherlich braucht es Kenntnis, aber es geht nicht um ein Anhäufen von intellektuellem Wissen. Wir müssen wissen, selbstverständlich, ja. Wie hat Karl Marx gesagt, Wissen ist Macht. Wir haben dann irgendwann draus gemacht, nichts wissen macht auch nichts, ja. Zu DDR-Zeiten. Aber Wissen ist Macht, das ist schon so. Wir müssen wissen. Aber es muss aus unserem Hirn ins Herz kommen, ja. Und das Wort muss uns verändern, es muss etwas bewirken in unseren Herzen. Und dann wird es erst lebendig. Und dann wird das auch irgendwo glaubhaft. Da können wir uns ja vorne abstrampeln, wie wir wollen. Die Geschwister, die Zuhörer, die merken sehr wohl, ob ich das wirklich glaube, ob ich wirklich von dem völlig überzeugt bin, ob mich das wirklich völlig prägt, ja? Und die merken, ob ich sie lieb habe, das ist einfach so. Das Werk ist groß und weitläufig und wir sind alle auf der Mauer zerstreut, einer von dem anderen entfernt. An den Ort, woher ihr den Schall der Posaune hören werdet, dahin versammelt euch. Liebe Geschwister, ja, wir haben den Text gelesen, 1. Thessalonicher 4. Auch für uns wird es eine Posaune geben. Es wird noch unterstrichen. Und Posaunen wird es. Sind wir noch Leute, die warten auf den Schall der Posaune? Ich habe heute manchmal das Empfinden, wir haben uns sehr gut eingerichtet auf dieser Erde. Ja? Es geht uns gut. Wir sind natürlich auf allerhöchstem Niveau ständig am Klagen, selbstverständlich. Ja. Aber eigentlich leben wir in einem der reichsten Länder dieser Welt. Und wir haben allen Grund, täglich zutiefst dankbar zu sein. Wir haben uns gut eingerichtet. Sehnen wir uns nach oben? Sehnen wir uns noch nach der himmlischen Heimat? Es gibt eine Sache, die mich im Zuge von Corona schon manchmal bedrückt hat. Ja. Ich habe diese Sehnsucht nach der Heimat irgendwo vermisst. Ich kenne viele alte Geschwister, die immer wieder mit Begeisterung ja, so Naherwartungslieder singen. Ja. Wir hatten in unserem alten Buch so ein markantes Lied, Deine Kirche wartet noch, sehnet sich nach oben. Ist das noch so, dass wir uns sehnen nach oben? Liebe Geschwister, ich sage mal so ganz schlicht und einfach, nichts, was diese Welt irgendwo zu bieten hat, nichts, was uns irgendwo erstrebenswert oder besitzenswert erscheint, nichts von dem, wo wir vielleicht meinen, da müssten wir mal gewesen sein, steht in irgendeinem Verhältnis zu dem, was uns erwartet in der Himmelsheimat. In keinem Verhältnis. Das ist nicht zu toppen. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wir können überhaupt nicht checken und irgendwo ausloten, wie herrlich es sein wird. Wie heißt es? Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn anbeten, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist eine Sache, die können wir nicht ausloten, aber wir wollen uns dessen immer wieder mal daran erinnern. Wir haben uns hier gut eingerichtet und das Sehnen in die himmlische Heimat, die Freude auf die Wiederkunft des Herrn Jesus, ist nicht nur Sache von alten Geschwistern, die vielleicht schwach und senil geworden sind. Das ist eine Sache, die uns alle angeht, egal wie jung oder wie alt wir sind. Ich habe das mal erlebt bei der Bibelwoche, bei der Jungsbibelwoche. Ich war 16 und der Mitarbeiter sagte bei der Bibelarbeit, da ging es auch ein Stück um Entrückung und Naherwartung, so jugendgemäß erklärt. Und dann sagte der, das habe ich nie vergessen, da sagte der so frisch und froh, ja, ich freue mich auch auf die Wiederkunft des Herrn, aber von mir aus kann das ruhig noch ein bisschen dauern. Ich habe gerade erst geheiratet, ich möchte das erstmal genießen. Ja, okay, menschlich, verständlich. Aber ich habe das nie unter die Füße gekriegt. Ja. Ich habe das nie vergessen. Nichts, was diese Welt irgendwo zu bieten hat, steht zu dem, was uns erwartet. Worauf wir uns wirklich freuen können. Aber ich habe in den letzten Wochen und Monaten das manchmal vermisst. Ja. Da gibt es Geschwister, da kann es gar nicht genug Naherwartungslieder geben. Aber auf einmal brach die große Panik aus, dass man ja vielleicht an Corona sterben könnte. Wir sterben nicht an Corona. Wir sterben immer am Willen Gottes. Das wollen wir uns einfach sagen. Und uns muss nicht bange sein. Selbstverständlich, selbst der Herr Jesus vergoss Tränen, als er vom Tod seines Freundes Lazarus hörte. Tränen und Trauer, die sind völlig legitim. Aber wir haben, so heißt es wörtlich, 2. Korinther 1, wir haben einen Gott allen Trostes. Und eigentlich sollten Beerdigungen, wenn wir denn wirklich wissen, dass da Gottes Kinder heimberufen worden sind, sind eigentlich für uns Freudenfeste. Ja? Aber wir sind Menschen, selbstverständlich, und da verlieren Geschwister, Angehörige, geliebte Menschen. Ja? Und wir wollen darüber nicht urteilen. Und ich bin da auch ganz nah am Wasser gebaut. Ich tue gerne Beerdigungsdienste, weil es immer auch eine Chance ist für das Evangelium. Aber ich habe große Not mit meinen Emotionen, ja, da auch wirklich nüchtern und sachlich zu sein und zu trösten und zu ermuntern. Ja. Aber wir wissen doch, wo es hingeht. Gott wird für uns kämpfen. So arbeiten wir an dem Werk. Die eine Hälfte hielt die Lanzen vom Aufgang der Morgenröte, bis die Sterne hervortraten. Also zwei Hälften, die einen, die wachten, die andere, die arbeiteten. Er gibt die Anweisung, dass alle Juden, alle Israeliten mit ihren Dienern auch in der Nacht innerhalb der Mauern übernachteten, damit sie auch zur Verfügung standen, zur Wache, oder wie heißt es, 16 am Schluss, tagsüber zum Werk zu dienen. Also permanent Kampfbereitschaft und Arbeitsbereitschaft. Ja? Für die eine Gruppe das, für die andere Gruppe dies. Aber permanent Kampfbereitschaft und Dienstbereitschaft. Und das sollte auch heute nicht anders sein. Ich habe manchmal so große Mühe mit gewissen Sätzen, die dann manchmal sogar öffentlich gebildet werden. Ja? Da höre ich dann manchmal so auch selbst von ausgewachsenen Brüdern, naja, ich hatte jetzt 14 Tage Urlaub und dann erzählt er mir noch, er hat 14 Tage die Bibel nicht gelesen, er hat mal richtig Urlaub gemacht. Herb, oder? Gibt es einen Urlaub von Gott? Ich könnte darüber nicht mal lachen, ja? Ich fand das einfach nur erbärmlich und traurig, ja? Das waren Vollzeitler, ja? Klar, es ist unser Job, ja? Und wir beschäftigen uns viel mit Gottes Wort, ja? Und wir verkündigen viel Gottes Wort, selbstverständlich. Aber können wir deshalb Urlaub machen von Gott? Mal 14 Tage ohne Gottes Wort auskommen? Also für mich war das ungeheuer. Beständig Kampfbereitschaft, beständig Dienstbereitschaft mit Kelle und Schwert. Gott wird für uns streiten. Ich möchte mal ganz kurz noch aufzeigen, hier gibt es eine gewisse Reihenfolge bei Nehemia. Er tut verschiedene Dinge. Auf der einen Seite lesen wir, das Volk war mit ganzem Herzen bei der Arbeit. Zweitens, das Volk hatte gebetsfreudige Herzen, das sehen wir immer wieder. Sie hatten drittens wachsame Augen. Sie hatten viertens wache Ohren. Und Gott gab ihnen den Sieg. Und sie hatten einen gottesfürchtigen Führer mit einem Glauben, der wirklich auch in extremsten Situationen standhielt. Und solche Männer und Frauen brauchen wir heute, die gottesfürchtig sind, nicht in irgendwelchen geistlichen, ja, in Anführungsstrichen, in irgendwelchen gewaltigen Sätzen, die gesprochen werden, sondern wo Gottes Furcht im Leben sichtbar wird. Nur das wird durchtragen, nur dieses Zeugnis wird auch irgendetwas bewirken. Wenn unsere Mitgeschwister einfach sehen, dass wir gottesfürchtig leben und dass wir Männer und Frauen sind, deren Glaube standhält, die den Mut haben, immer weiter zu glauben. Für mich gibt es ein schönes Beispiel. In Lukas Evangelium Kapitel 8, da haben wir so am Ende ist ja Jesus im Land der Gadarener, ja, diese Begegnung mit diesem Mann, der mit keiner Kette zu binden war. Ja. Und dann setzt er über den See über und dann kommt Jairus, der Synagogenvorsteher, mit seiner Not. Seine 12-jährige Tochter war todkrank, sie lag im Sterben. Und dann lesen wir von dieser blutflüssigen Frau, die dazukommt mit ihrer Not und glaubensvoll den Quast, den Zipfel am Oberkleid des Herrn Jesus ergreift. Ja, das tut sie von sich aus. Glaubensvoll. Sie war sich bewusst, dass beim Herrn Jesus Hilfe ist. Es wird betont, wie lange sie krank war, viele Jahre. Sie hatte all ihr Geld an die Ärzte vergeben, niemand konnte ihr helfen. Aber glaubensvoll ergreift sie den Quast, wäre eine extra Predigt, am Talit, am Obergewand des Herrn Jesus und ist geheilt. Und der Herr Jesus, der verspürt das aber, ja? Der fragt, wer ist es, der mich berührt hat? Er hat verspürt, dass Kraft von ihm ausgegangen ist. All das geschieht auf dem Weg zum Haus des Jairus. Jairus besteht nicht irgendwo auf sein Recht, ja? Er war ja der Erste, er hatte ja seine Not, ja? Lesen wir nichts davon. Dann kommt ein Diener aus dem Haus des Jairus ihnen entgegen und sagt, bemühe den Lehrer nicht. Das Kind ist gestorben. Der Tropf ist gelutscht, ja? Empty. Der braucht nicht mehr kommen. Zu Ende. Und was sagt der Herr Jesus zu Jairus? Fürchte dich nicht, glaube nur. Oder ich möchte mal so sagen, glaube weiter. Glaube weiter. Jairus hatte großen Glauben. Er war Synagogenvorsteher. Er hat sich, indem er vorher vor dem Herrn Jesus niederkniet, absolut geoutet. Der war anschließend mit Sicherheit kein Synagogenvorsteher mehr. Ein gläubiger Jude durfte sich nicht vor Menschen niederwerfen und knien. Ja? Er hat den Herrn Jesus als Messias, als Gott anerkannt. Und er hat Hilfe bei ihm gesucht. Da kommt einer, ist nicht, braucht nicht mehr zu kommen, bemühe den Lehrer nicht. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht. Glaube nur, glaube weiter. Geschwister, lasst uns weiter glauben und weiter vertrauen. Ich lese jetzt zum Abschluss aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Vers 57 und 58. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, ich mache einen Zusatz und Schwestern, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist in dem Herrn. Liebe Geschwister, vielleicht habt ihr das verspürt, ich wünsche mir das. Es war wiederum mein Anliegen, euch einfach Mut zu machen. Durch Gottes Wort. Und ich danke euch für euer Vertrauen, danke euch für eure Einladung. Danke euch auch für alle Liebe und Gastfreundschaft, die ich empfangen habe. Ja, und wenn manch einer auch nicht damit umgehen kann, ich möchte euch einfach sagen, fühlt euch umarmt und seid der Liebe unseres Gottes, unseres Herrn, anbefohlen und glaubt und vertraut weiter.